Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte von meine Geschichte für Martina, von und mit mir, Martina Frege-Filmier. Ja, und ich habe heute eine Gästin, die hat mir eine ganz besondere Geschichte mitgebracht, denn sie ist selber sozusagen eine Geschichtenschreiberin. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist und uns ihre Geschichte erzählt. Zu Gast ist heute bei mir Melanie Buhl. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, danke Martina, dass ich da sein darf.
Oh, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Und insbesondere bin ich natürlich neugierig auf diese Geschichte, wie du denn dazu gekommen bist, überhaupt zu schreiben.
Ja, das ist eine lange Geschichte, das ist eine Lebensgeschichte eigentlich, weil ich schon immer fasziniert war von Geschichten. Schon als ganz kleines Kind habe ich mir super gerne vorlesen lassen und war ganz begierig darauf, selber lesen zu lernen, um endlich mehr Geschichten lesen zu können und mehr Geschichten zu erleben. Und so bin ich in die Schule gekommen und habe innerhalb kürzester Zeit das drauf gehabt mit dem Lesen und habe schon nach wenigen Monaten mein erstes Buch gelesen. Damals war das üblich Schreibschriftbücher. Annie und ihr Schutzengel hieß das. War ein total spannendes Buch für so einen Erstklässler. Ja, und so hat sich das durch mein ganzes Leben gezogen, dass ich gerne Geschichten gelesen habe und auch gerne Geschichten erzählt habe. Ich habe meiner Schwester Geschichten erzählt, wie die ganz klein noch war. Wir sind 7 Jahre auseinander, also ich konnte schon ein bisschen besser lesen, logischerweise, und habe ihr vorgelesen und habe ihr auch freie Geschichten erzählt. Die hat dann immer gesagt, erzähl mir mal eine Geschichte von unserem Kater, von Morle und was der so für Abenteuer erlebt hat. Und ich habe mir dann spontan Geschichten ausgedacht. Morle fliegt zum Mond und Morle wird gejagt oder Morle fängt eine Maus. Und habe mich selber von diesen Geschichten mittragen lassen, wusste am Anfang ja auch nicht, wo es hinkommt. Ja, und dann kam die Schulzeit, die Aufsätze. Ich habe es geliebt. Wenn die anderen gestöhnt haben, was, 4 Stunden Aufsatz?
Ja.
Super, klasse. Ich könnte auch 6 Stunden Aufsatz schreiben. Überhaupt kein Problem.
So, und dann hat sich das sozusagen für dich daraus entwickelt. Ist da so eine Leidenschaft draus geworden. Aber vielleicht sollten wir den Hörerinnen und Hörern noch so ein kleines bisschen Hintergrundinfo geben, wo genau du denn dann herkommst. Du kommst ja nicht direkt aus Göttingen, sondern du kommst ja aus dem Eichsfeld, ne?
Genau, aus dem wunderschönen Eichsfeld, gebürtig aus Bilshausen und wohne jetzt seit ungefähr 30 Jahren in Rüdershausen.
Aha.
Das ist auch schön, das ist das Eichsfeld. Und ganz in der Nähe liegt die Ruhmequelle. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu, weil das auch ein sehr mystischer Ort ist, der mich zu Geschichten inspiriert hat. Und Rüdershausen hat auch eine wunderbare Sage vom Manehund. Auch die Sage hat mich inspiriert. Und so laufe ich durch die Welt und nehme überall meine Inspiration mit. Ob ich am Meer sitze und irgendwas über Freiheit sinniere und dann daraus eine Geschichte entsteht oder in den Bergen oder auf dem Fahrrad. Überall laufen mir Geschichten über den Weg, die ich dann versuche, möglichst schnell festzuhalten.
Ja.
Weil wenn man da 3 Tage wartet, dann ist die Geschichte vielleicht wieder weg.
Also mit Freiheit und auch mit dem Eichsfeld habe ich eigentlich so 2 Sachen im Kopf. Zum einen gibt es tatsächlich ja ein neues Buch mit dem Namen Freiheit. Und zum anderen, das Eichsfeld scheint besonders eine besondere Dichte an Schriftstellern oder Geschichtenschreibern zu haben. Das muss ich mal so sagen. Und ihr seid auch untereinander irgendwie regelrecht befreundet oder verbunden oder also spontan fällt mir zum Beispiel Klaus Ludwikowski ein, der Scharfrichter aus Duderstadt.
Ja, genau. Also ich gehöre einer Autorengruppe an, die ist jetzt nicht Eichsfeld beschränkt, sondern die ist deutschlandweit. Wir haben auch Mitglieder aus Berlin und München und Minden. Und es sind aber schon viele aus dem Eichsfeld, weil die Gruppe hier gegründet wurde und ja, sich eigentlich immer mehr Leute gefunden haben im Laufe der Jahre, die gerne schreiben. Unter anderem der Scharfrichter, der auch in unserer neuen Anthologie, also wir bringen von dieser Autorengruppe so alle 1-2 Jahre ein gemeinschaftliches Buch raus, eine Anthologie. Da sind lauter Kurzgeschichten dann drin oder Gedichte. Jeder, was er so zu dem Thema halt zu sagen hat. Wir stellen ein Thema. Und dieses Jahr ist es halt das Thema Freiheit. Aufgrund der Grenzöffnung war das unsere Inspiration, Freiheit hier und anderswo,
ja,
Geschichten zu erzählen. Und da ist auch der Klaus Ludwikowski wieder mit beteiligt, mhm, und ganz viele andere Eichsfelder Autorinnen und Autoren, aber auch unsere Berliner Kollegin, unser Münchner Kollege.
Ach, wie schön.
Ja.
Also tatsächlich sozusagen, ja, gerade eben auch Berlin, das passt ja auch ganz toll, ne?
Ja. Also in Berlin gibt es ganz andere Geschichten zu erzählen als im Eichsfeld, logischerweise, ja, weil da, ja, die Grenzöffnung war ja überall, aber der Mauerfall war natürlich, glaube ich, für die Berliner auch nochmal ein ganz besonderes Erlebnis. Wir haben es halt im Eichsfeld erlebt,
ja,
wir haben es anders erlebt als die Berliner, und das ist schön, wenn man das mal so zusammenträgt, so die unterschiedlichen Sichtweisen. Und was das Schöne an dem Buch ist, was mir besonders gut gefällt, es geht nicht nur um Grenzgeschichten, Mauerfallgeschichten, sondern auch um die kleinen Unfreiheiten des Alltags.
Ja.
Es geht um humorvolle Geschichten. Es sind natürlich auch ein paar Grenzgeschichten dabei und Mauergeschichten, aber nicht nur. Das Spektrum ist sehr breit gefächert.
Ja. So, und passend dazu haben wir eigentlich einen ganz wunderbaren Musiktitel, nämlich von Peter Maffay, Freiheit, die ich meine. Wie du gerade gesagt hast, jeder hat ja eben dazu eine andere Geschichte, nämlich, ja, die Freiheit, die er meint.
Genau.
Und Peter Maffay hat ja auch so eine ganz besondere Verbindung zum Eichsfeld, ne?
Ja.
Insbesondere zu Duderstadt.
Genau. Er war ja erst kürzlich da und das war ein Wahnsinns-Event,
ja,
was total viel Spaß gemacht hat.
Ja. Ja, und ich finde, wir hören uns jetzt genau diesen Titel mal an von Peter Maffay, Freiheit, die ich meine. Stadtradio Göttingen auf der 107,1. Heute bei Meine Geschichte für Martina Melanie Buhl. Und sie hat mir ihre Geschichte mitgebracht. Ihre Geschichte der Freiheit des Schreibens. Und sie hat da eben eigentlich schon ganz schön erzählt, dass die neue Anthologie, die erschienen ist, ja, eben auch über Freiheit geht und dass eben ganz viele Schriftsteller sich darin verewigt haben und eben nicht nur aus dem Eichsfeld, sondern sogar eben, ja, eigentlich bundesweit. Und das ist das Schöne. Und du hast es so, in der Pause mache ich das ja immer so, dass ich immer so ein bisschen weiter erzähle mit meinen Gästen, hast du mir gesagt, ah, es ist einfach so, dass diese Geschichten, die in mir sind, die müssen einfach raus.
Genau.
Und so kommen wir dann einfach mal vielleicht auf deine erste Geschichte, die du geschrieben hast.
Ja, also die erste Geschichte oder das erste Buch, was dann daraus entstanden ist, das ist auch so ein langes Projekt gewesen, weil diese Geschichten waren einfach in meinem Kopf. Und ja, bevor man anfängt, ein bisschen professioneller zu schreiben, denkt man sich immer, ach, das interessiert überhaupt gar keinen. Und ja, irgendwann habe ich das dann aber doch mal handschriftlich aufgeschrieben auf einen Zettel und dann war der ewig in irgendeiner Schublade verschwunden und dann, ja, dann habe ich das irgendwann mal in den Computer getippt und von einer Datensicherung zur nächsten Datensicherung immer wieder mitgenommen und manchmal auch ein bisschen dran weitergeschrieben und die Geschichte hat sich in meinem Kopf weiterentwickelt und da habe ich dann auch gemerkt, okay, wenn ich es nicht gleich aufschreibe, ist es vielleicht auch schnell wieder weg und habe mich dann dran gesetzt und habe intensiver geschrieben. Dann ergab sich der glückliche Umstand, dass ich meinen Job hingeschmissen hatte, da passte das nicht mehr so gut und hatte plötzlich Zeit.
Toll.
Und da habe ich gedacht, okay,
ja,
die Zeit, in der die Kinder, Kindergarten, Schule und so weiter, die nutzt du jetzt mal und bringst mal diese Geschichte ein bisschen weiter.
Mhm.
Und dann habe ich ja ungefähr 2 Jahre aber noch dran gearbeitet, habe das dann auch noch so ein bisschen verfremdet, weil es eine sehr persönliche Geschichte war und bin dann auf Verlagssuche gegangen.
Ja.
Ja, und das Thema dieses Buches ist Wiedergeburt. Im weitesten, mhm, Sinne. Also ich habe als Kind unheimlich Angst vor dem Tod gehabt und habe da als Kind schon viel drüber nachgedacht. Was passiert mit uns oder unserer Seele, wenn wir sterben?
Ja.
Da gibt es ja viele Antworten von verschiedenen Weltanschauungen, Religionen. Aber für mich war nie so das dabei, wo ich gedacht habe, ja, das passt für mich. Und habe da meine eigene Vorstellung entwickelt und habe darüber auch Bücher gelesen. Und habe immer gedacht, ja, ich finde mal irgendwie ein Buch, wo es genau so ist. Genau so war es nirgendwo. Und das hat mich dann immer wieder bestärkt, weiterzuschreiben und weiter zu überlegen, wie könnte es wohl sein. Und habe dann das komplett zusammengefasst als Buch.
Ja,
ja, und das ist 2010 erschienen.
Ja.
Melodie der Ewigkeit heißt es. Es ist sehr spirituell.
Ja.
Aber es ist auch Fantasy, weil für Fantasy schlägt mein Herz.
Aha. Mhm. Also braucht man schon auch jede Menge Fantasie, um eben solche Geschichten schreiben zu können? Du hast es gerade gesagt, es war so eine Mischung aus sehr persönlich und Fantasie.
Ja, genau. Also Fantasie entwickelt sich, so habe ich es erlebt, je mehr man sich mit beschäftigt, umso mehr entwickelt sich die Fantasie.
Ja.
Das ist, glaube ich, wie mit allen Dingen, wenn man das übt, ob das Sport ist oder irgendeine andere Kunst, Musik. Je mehr man schreibt und je mehr man sich Gedanken über die Entwicklung von Geschichten macht, umso mehr Fantasie ergibt sich und umso mehr tolle Ideen entwickelt man.
Ja. Jetzt hast du gesagt, also du hast ziemlich lange gebraucht, um das dann endlich tatsächlich fertig zu schreiben. Also es ist ja jetzt nicht so ein Ding, wo man sagt, ich habe mich hingesetzt und habe gleich ein Buch geschrieben. Du hast sozusagen wirklich mehrere Jahre daran gearbeitet.
Ja, das, also an dem habe ich wirklich viele Jahre gearbeitet. Ja. Ich habe da auch einige persönliche Dinge drin verarbeitet, den Tod meiner Oma zum Beispiel, was für mich mit 11 Jahren ein ganz krass einschneidendes Erlebnis war. Und wo ich dann auch wieder drüber nachgedacht habe, was ist jetzt mit der, wo ist die jetzt? Und wie so ein Kind sich das halt dann vorstellt. Ne? Mhm. Und da hat das eigentlich schon angefangen, dass sich diese Vorstellung bei mir im Kopf entwickelt hat, wie es vielleicht sein könnte.
Das macht mich jetzt schon wieder ganz neugierig, wie es denn dann sein könnte. Also ja. Dann, tatsächlich hat man ja so seine Vorstellung, wie es denn dann sein könnte. Also das Spannende ist ja, dass noch niemand aus dem Tod wieder zurückgekommen ist und uns erzählen kann, wie es denn dann war.
Genau. Und das habe ich in dem Buch ein bisschen umgedreht.
Ja.
Da ist eine junge Frau, die stirbt und aus der jenseitigen Sicht mit Hilfe eines, ja, man könnte sagen Engelwesens, wobei ich das nicht so genau festlege, weil jede Religion und jede Weltanschauung sieht das ja auch ein bisschen anders. Also so ein Geistwesen halt mit Hilfe dieses Geistwesens ihre verschiedenen Leben reflektiert, die sie gelebt hat. Und da verschiedene Dinge daraus lernt. Und dann am Ende, im letzten Kapitel, da kommt dann die Sci-Fi-Tante in mir zu in eine Zukunftsstadt, in der die Menschheit erwachsen geworden ist, moralisch erwachsen geworden ist, gelernt hat, es gibt keinen Krieg mehr, keine Hungersnöte mehr, die können ihre Ressourcen auf ganz andere Weise verwenden. Und das ist halt eine Zukunftsgeschichte, die so absolut positiv für mich ist.
Ja. Ich bin gerade sehr geflasht von deiner Erzählung. Ich finde das ganz spannend, wie man solche Geschichten im Kopf entwickeln kann, um sie dann eben auch zu Papier zu bringen. Lenz ich natürlich erstmal im PC und dann auf Papier, du hast es gesagt. Du musstest dann damals auch sozusagen auf Verlagssuche gehen. Ist das eigentlich schwierig? Oder ich meine, wir haben ja nicht so viel wie Verlage in ganz Deutschland, aber gerade wenn man vielleicht so ein Newcomer ist oder mit solchen Geschichten kommt, läuft man da offene Türen ein oder ist es ein bisschen schwierig?
Das ist sehr schwierig. Also gerade mit Geschichten und Büchern, die nicht so ganz klar einem Genre zugeordnet werden können. Und das war bei meinem ersten so. Es war Fantasy. Das letzte Kapitel war Science Fiction. Dazwischen war alles spirituell und magisch. Das ist eine Sache, das passt in keine Schublade. Da ist es extrem schwer, da jemanden zu finden.
Hm.
Heutzutage hat man die Möglichkeiten des Self-Publishings, dass man das komplett selber macht. Das ist auch eine total tolle Sache.
Mhm.
Da gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, sich über Facebook, Instagram, Twitter zu vernetzen und sich auszutauschen mit anderen Autoren und Autorinnen, was ich unheimlich hilfreich finde,
ja.
Dieser Erfahrungsaustausch. Und ich habe letztendlich einen Kleinstverlag gefunden, der bereit war, diese Geschichte zu veröffentlichen.
Ja.
Was für mich natürlich bedeutet, ich mache viel Marketing selber.
Ja.
Aber es ist auch eine Freiheit, das selber zu machen. Ich habe auch viel Freiheiten, selber zu entscheiden, fast wie beim Self-Publishing, was ich total klasse finde.
Ja.
Und trotzdem ein Kleinstverlag im Rücken, dass ich nicht ganz alleine dastehe.
Ja. Das heißt, es ist die Möglichkeit, deine Bücher kann man überall im Buchhandel sozusagen bekommen.
Überall im Buchhandel, in allen gängigen Portalen, teilweise die ersten beiden als E-Books, die anderen als Paperback und Hardcover.
Mhm.
Das ist überall möglich und natürlich hat es nicht jede Buchhandlung vorrätig, aber es sollte eigentlich kein Problem sein, für eine Buchhandlung das Buch zu bestellen. Ganz offiziell, ganz normal.
Ja, gut. Du hast gerade gesagt, die ersten beiden. Das heißt, es gibt noch mehr als nur Melodie der Ewigkeit.
Genau. Das zweite hieß dann Avalons letzter Apfel und das ist meine Faszination für die alten Kelten, für die Insel Avalon. Das ist die mystische Insel, auf der die Priesterinnen laut der Sage leben. Und wie die Priesterinnen so leben, das hat mich fasziniert. Das wird in diesen ganzen Artus-Geschichten und keltischen Geschichten so ein bisschen am Rande behandelt. Und mich hat es aber fasziniert, weil man kann Sachbücher darüber lesen, wie die Priesterinnen gelebt haben, was die für Pflanzen angebaut haben, was die für Tiere gehabt haben. Und das gab es aber nicht im Roman. Und dann habe ich aus diesen Sagen und aus diesem Sachbuchwissen, was ich mir angelesen habe, eine neue Geschichte entwickelt von einem jungen Mädchen, bei der festgestellt wird, sie hat magische Fähigkeiten, sie darf nach Avalon, das ist eine ganz große Ehre, und sie wird dort ausgebildet als Priesterin. Mhm. Und was sie da so erlebt auf dem Weg der Priesterin, habe ich in dem Buch geschildert.
Vielleicht verrätst du noch einen ganz kleinen Tuck mehr darüber, aber erstmal, finde ich, hören wir uns dazu einen passenden Titel an von Roxy Music. Der heißt nämlich Avalon und ich finde, der passt so wunderbar dazu und den würde ich dir und den Hörerinnen und Hörern natürlich jetzt gerne spielen wollen.
Ja.
Ja, Sie sind hier nicht in Avalon, sondern beim Stadtradio Göttingen auf der 107,1 und Sie hören gerade meine Geschichte für Martina und meine Gästin heute, Melanie Buhl, hat ganz viele Geschichten in sich, die sie denn dann geschrieben hat und unter anderem hat sie eben Avalons letzter Apfel geschrieben und ja, darüber möchte ich natürlich gerne noch ein kleines bisschen mehr hören, denn du hast es erzählt, die Artus-Geschichten haben dich eben besonders fasziniert. Mich faszinieren sie auch gerade, weil ja mein jüngster Sohn Artus heißt. Und jetzt hätte ich doch ganz gerne noch so ein kleines bisschen mehr von Avalons letztem Apfel gehört.
Ja, also Avalon, das erste Avalon-Buch, was ich gelesen habe, das war Die Nebel von Avalon von Marion Zimmer Bradley. Und da muss ich sagen, da habe ich auch ganz viel Inspiration für mein erstes Buch draus gewonnen, weil das ja auch sehr spirituell war. Und das hat mir den Mut gegeben, was Spirituelles überhaupt zu verfassen.
Ja.
Und ich habe in meinen Avalons letzter Apfel auch diese Spiritualität natürlich mit reingenommen von den Priesterinnen. Da war es aber dann schon so, ich bin ein Stück weit von dieser reinen Spiritualität abgerückt in der Geschichte, habe dem Spirituellen mehr so einen magischen Touch gegeben. Das war so eine Zwischenlösung, weil einfach das super gut in diese Geschichte passte. Die Luana, die Hauptfigur in der Geschichte, erlebt halt diese magische Ausbildung, diese spirituelle Ausbildung. Und ja, man kann es gar nicht so genau trennen. Ist es Magie oder ist es spirituell? Sie begegnet natürlich den ganzen Großen dieser Geschichte. Sie begegnet der hohen Priesterin Vivienne. Sie begegnet dem Merlin, der darf einfach in so einer Geschichte nicht fehlen.
Ja, natürlich.
Sie begegnet auch Morgaine. Mhm. In meinem Buch heißt sie Moriju. Das ist eine ganz alte Form von diesem Namen. Ich habe immer versucht, die Namen in möglichst alter Form zu wählen und nicht so die ganz neumodernen Fassungen. Den Artus sieht sie tatsächlich ganz am Ende nur einmal ganz kurz. Also der Artus ist zwar Inspiration in dieser Geschichte, aber er kommt nicht vor, weil ich denke, es gibt Artus-Geschichten und was, die sind gut. Und,
ja, ich habe diese Artus-Geschichte in live.
Ja, und an Marion Zimmer Bradleys Nebel von Avalon, da kommt halt auch nichts dran und das wollte ich auch nicht nacherzählen. Es ging mir darum, eine andere Geschichte zu erzählen, eben die Geschichte der Priesterin.
Ja.
Und ja, das war 2012. Das Buch ging sehr viel schneller zu schreiben, weil ich von vornherein zielgerichteter war, was ich wollte und auch schon von vornherein mir klar war, ich habe den Mut, das auch zu veröffentlichen, wo ich mir beim ersten noch schwer getan habe. Kann ich das veröffentlichen? Was sagen die Leute?
Ja.
Das ist mir heute eigentlich ziemlich egal, weil ich weiß ganz genau, es gibt immer Menschen, denen gefallen meine Geschichten und es gibt ganz viele, denen gefällt im Moment die neue Geschichte total gut.
Ja.
Und da war ich bei Avalon schon ein bisschen freier und habe mir auch schon ein bisschen mehr getraut.
Also eine neue Geschichte gibt es.
Genau. Mhm.
Welche neue Geschichte denn?
Das neue Buch, das hat einen ganz einfachen Titel, das heißt einfach nur Ruma.
Mhm. Hat das was mit der Ruhmequelle zu tun, die wir vorhin schon mal gehört haben, oder?
Genau, das ist die Geschichte der Rumenixe, Ruma.
Mhm.
Das ist eine ganz, ganz kurze Sage, die steht an der Ruhmequelle auf einer Tafel und wenn man die liest, macht man sich Gedanken. Also ich mache mir Gedanken, warum ist das so passiert, warum nicht anders, was ist vor allen Dingen vorher passiert, was hat zu diesen Ereignissen geführt und was ist hinterher passiert. Da, wo die Sage endet, da ist für mich noch ganz, ganz viel Luft, was da eigentlich noch im Raum steht an Geschichten, was könnte da passieren, was müsste da passiert sein. Und dann habe ich angefangen, das zu schreiben und habe dann nach einer Zeit gedacht, okay, aber die Geschichte gibt es ja schon, die Sage gibt es schon und ist es überhaupt gut, dass ich diese Geschichte jetzt nochmal erzähle, wieder erzähle, ausschmücke? Und dann war das so, dass ich 2013 im Kino saß und habe Der Hobbit geguckt.
Aha.
Mit der Familie. Und vielleicht so 5 bis 10 Minuten, nachdem der Film angefangen hatte, da sagt der alte Gandalf, jede gute Geschichte verdient es, ausgeschmückt zu werden. Und ich habe gesagt, jo, er hat recht. Ruma ist eine tolle Geschichte und die verdient es auch, ausgeschmückt zu werden. Und von da an habe ich ganz intensiv weitergeschrieben. Das hat dann trotzdem ein paar Jahre gedauert, weil ich nicht immer die Zeit hatte zu schreiben. Irgendwann habe ich gemerkt, Ruma ist nicht alles. Da sind noch viele andere Figuren und habe die Sage vom Rüdershäuser Mahnehund noch mit eingebunden.
Oh.
Die ist nämlich noch kürzer als die Sage von der Ruma. Und ja, da Rüdershausen ja nun seit 30 Jahren mein Heimatort ist und ich die Sage vom Mahnehund auch schon in anderen Geschichten verarbeitet habe. Also diese Mahnehund-Geschichte ist total mystisch und spannend, aber keiner weiß so genau, wo kommt die Geschichte eigentlich her. Die ist halt wirklich kurz. Habe ich gedacht, okay, dann gibst du dem Mahnehund auch noch mal eine Spielfläche und der begegnet dann, also Ruma und der Mahnehund begegnen sich, unter anderem natürlich noch viele andere Personen.
Ja.
Und diese beiden Geschichten habe ich zusammengeführt und am Ende weitergesponnen, dass es also ein erweitertes Ende gibt nach dem Ende der beiden Sagen.
Das ist ja hochinteressant, was du da so in deinem Kopf so entwickelt hast. Und du hast gerade gesagt, du hast 2013 angefangen, jetzt haben wir 2019.
Ja.
Das war ja dann also schon eine lange Geburt, ne? Oder eine lange Schwangerschaft, sagen wir es mal so.
Ja, das stimmt. Das war sehr lang. Das sollte auch eigentlich viel, viel schneller gehen. Aber es kamen ein paar private Dinge dazwischen, Krankheiten von Angehörigen, wo ich einfach nicht die Zeit hatte zu schreiben und wo das manchmal Wochen und Monate auf Eis lag und ich immer nur mal Notizen gemacht habe und im Kopf weiterentwickelt habe. Aber das richtige Schreiben, da fehlte mir einfach die Zeit. Und man muss auch ein bisschen Luft haben, um kreativ zu sein. Also unter Druck kann ich nicht schreiben.
Mhm.
Ich kann zwar, wenn ich weiß, ich habe einen Auftrag, ich soll jetzt eine Geschichte schreiben über das und das Thema, eine Kurzgeschichte,
ja,
das geht immer mal. Aber so ein ganzer Roman ist schon ein recht komplexes Gebilde, was man so im Kopf mit sich rumträgt.
Ja, bei deinen Romanen, von denen es ja jetzt nun, wie gesagt, diese drei schon mal gibt, von Geschichten, die eben in diesen Anthologien veröffentlicht sind, mal ganz abgesehen, gibt es da auch noch jetzt Lektoren, die dann auch erst noch mal drüber lesen oder hast du die Freiheit zu sagen, nee, so wie ich sie geschrieben habe, so will ich auch, dass es gedruckt wird?
Das könnte man im Self-Publishing tatsächlich machen, ist aber sicherlich nicht sinnvoll, weil man macht Rechtschreibfehler, man macht logische Fehler, manchmal hakt die Geschichte an irgendeiner Stelle und man merkt es selber gar nicht, man wird relativ schnell betriebsblind und ein Verlag wird das nie annehmen, ohne dass es lektoriert ist.
Ja.
Ich habe bei meinem letzten habe ich es mir gegönnt, 4 Testleser dieses Buch lesen zu lassen.
Mhm.
Unter anderem der Klaus Ludwikowski, über den wir vorhin schon sprachen, den Scharfrichter.
Oh, dann war sein Urteil auch scharf.
Das Urteil war scharf, der hat ganz tolle Hinweise gegeben.
Ja.
Ja, es kommen in dem Buch Zwerge und Riesen vor, es kommt auch Folter drin vor, wo er natürlich der Spezialist ist. Da hat er tolle Hinweise gegeben. Es hat eine Kollegin von mir, die Barbara Merten.
Ja.
Die hat ganz andere Hinweise gegeben und ganz andere Ideen noch eingebracht. Und dann waren meine beiden Söhne Testleser. Die sind beide total Fantasy-fasziniert.
Wie alt sind deine Söhne?
Die sind 21 und 24.
Toll.
Ja. Und die waren auch sehr beteiligt an den an der Geschichte an sich.
Ja.
Haben an der Geschichte mitgearbeitet, weil ja man sitzt zusammen beim Essen oder auf einer langen Autofahrt und man sinniert darüber hin, wie reagieren Zwerge oder wie reagieren Riesen in bestimmten Situationen oder ja, wie ist das mit den Waffen von denen? Und da konnten wir stundenlang drüber philosophieren. Mein ältester Sohn ist Mediengestalter, der hat mir das wunderbare Cover gemacht.
Ja, toll.
Und mein jüngster Sohn ist Informatiker, ja, der kümmert sich um die Website und um das ganze Technische. Also es ist so ein Familienprojekt.
Wollte ich gerade sagen. Also eigentlich ist es nicht nur eine Familiengeschichte, sondern tatsächlich ein Familienprojekt.
Genau. Und nachdem alle Testleser durch waren und ich alles noch verändert habe, was ich verändern wollte, weil letztendlich, natürlich ist es als Autorin meine Entscheidung, was von den Anregungen nehme ich an und was nicht.
Ja.
Dann ist es ins Lektorat gegangen. Das ist auch eine liebe Freundin von mir, Michaela Schreier, die schreibt Kindergeschichten, aber auch Gruselgeschichten, freie Rednerin. Also die hat das Schreiben auch im Blut. Die hat es lektoriert und danach ist es dann in einen Verlag gegangen.
Aha. Ach, wie spannend. Und dieses Buch ist genau wie die anderen Bücher eben auch ganz normal im Buchhandel erhältlich.
Überall erhältlich.
Überall erhältlich, allerdings noch nicht als E-Book, aber tatsächlich als Taschenbuch. Und wenn man es denn dann auch so als richtig gebundenes Buch haben möchte, kriegt man das, muss man sich an dich wenden, weil das gibt's, glaube ich, nicht im Buchhandel. Ne?
Das gibt's nicht im Buchhandel. Das war so ein Special für mich.
Ja.
Ich liebe das, wenn ein Buch Hardcover ist, wenn es ein Lesebändchen hat, aber aus Kostengründen haben wir das so gelöst, dass es das nur bei mir gibt. Das gibt's auch nur in einer begrenzten Anzahl. Aber das Taschenbuch gibt es überall in jedem Buchhandel zu bestellen.
Ja, Mensch, also für Leser, die eben Lust und Spaß haben und aber auch für Menschen, die gerne kreativ sein möchten, würde ich ganz gerne nochmal auf diese heißt ihr Kreativo oder wie?
Kreativo, Initiativgruppe für Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Ja.
Also Kreativo.
Ist, ja, gut. Also was genau macht ihr in dieser Gruppe?
Ja, also es sind alles Autorinnen und Autoren. Manche haben zusätzlich noch andere künstlerische Begabungen. Es gibt eine oder mehrere, die sehr gut malen, zeichnen, verschiedenster Art. Wir haben Musiker dabei, wir haben Leute dabei, die Theater spielen. Also ganz bunt gemischte Mischung, aber alle sind halt vereint im Schreiben. Wir unterstützen uns gegenseitig, wir lektorieren gegenseitig unsere Bücher, wir gehen zusammen auf Buchmessen oder machen gemeinsam Lesungen, was immer sehr gut ankommt, wenn man mit mehreren aus einem Buch liest, so aus einer Anthologie oder wenn jeder aus eigenen Büchern liest, ist das immer eine sehr bunte Mischung in so einer Lesung.
Ja.
Ja.
Ja, Lesungen. Hast du selber auch schon Lesungen veranstaltet oder wirst welche veranstalten?
Also Lesungen laufen eigentlich immer irgendwann, irgendwie, irgendwo. Das ergibt sich auch manchmal relativ kurzfristig, dass man innerhalb von 14 Tagen irgendwo eine Lesung hat, dass man eingeladen wird, irgendwo zu lesen.
Mhm.
Es waren schon ein paar Lesungen jetzt aus dem neuen Buch. Mhm. Es kommen auch noch Lesungen. Die sind dann immer auf der Webseite, auf meiner und auch auf der Kreativo immer nachzulesen, weil es halt relativ kurzfristig auch mal neue Lesungen gibt.
Ja.
Die nächste Lesung aus der Roma wird stattfinden am 3. November in Rüdershausen. Ja. Da findet ein Handmade-Bazar statt und meine liebe Kollegin Michaela Schreier und ich dürfen da unsere Handmade-Bücher ausstellen.
Ach, wie schön.
Und unter anderem auch lesen. Und da werde ich sicherlich ein Stück lesen, was den Rüdershäuser Mahnehund vorstellt.
Mhm.
Und aus der Freiheit wird es eine Lesung geben am 28. November in Duderstadt, in der Stadtbibliothek. Da sind dann auch die Kolleginnen und Kollegen außerhalb des Eichsfelds dabei. Der Eintritt ist frei und beginnt um 19 Uhr. Das ist auch eine sehr bunt gemischte Lesung dann zum Thema Freiheit.
Ach, wie schön. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich nehme mir jetzt auch die Freiheit, nochmal unseren Horizont ein wenig zu erweitern. Wir haben nämlich so einen wunderbaren Titel von Udo Lindenberg und den hat sich meine Gästin gewünscht. Und warum sie sich den gewünscht hat, das erzählt sie uns, nachdem wir ihn gehört haben. Der Titel von Udo Lindenberg heißt nämlich Horizont. Hinterm Horizont geht's weiter von Udo Lindenberg. Ja, den Horizont im Stadtradio Göttingen, den können Sie auf alle Fälle erweitern, denn wir bieten ein sehr breites Programm an. Da hat die Redaktion immer alles Aktuelle in und um Göttingen für Sie parat. Die Medienpädagogik macht ganz wunderbare Projekte in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Schulen und heimst da auch regelmäßig für seine Hörspiele tolle Auszeichnungen ein. Ja, und dann gibt es noch die verschiedenen Bürgerfunksendungen. Eine davon hören Sie gerade, nämlich Meine Geschichte für Martina. Und wenn Sie gerne wissen möchten, welche Sendungen, auch Bürgerfunksendungen es denn sonst noch so gibt, schauen Sie doch einfach mal auf unserer Homepage auf www.stadtradio-göttingen.de. Da finden Sie alles Wissenswerte und ja, vielleicht schalten Sie auch einfach immer automatisch ein auf der 107,1. Ja, meine Gästin heute bei Meine Geschichte für Martina ist Melanie Buhl und sie kommt aus dem Eichsfeld, ist selber eine Geschichten- oder besser gesagt eine Romanschreiberin. Und mich würde natürlich interessieren, wie das so ist, wenn man dann, du schreibst schon sozusagen seit vielen, vielen Jahren und das entwickelt sich alles so. Hast du dich auch weiterentwickelt oder hast du dich verändert durch das Schreiben?
Also ob ich mich verändert habe, müssen vielleicht Außenstehende beurteilen. Ich denke schon, ja, also man wird mutiger. Wenn ich die drei Bücher, die ich jetzt veröffentlicht habe, vergleiche und auch die Kurzgeschichten, die so dazwischen veröffentlicht wurden oder auch die, die nicht veröffentlicht wurden, noch in der Schublade liegen, es ist ganz klar eine Entwicklung. Ich bin viel, viel mutiger geworden. Also im ersten habe ich mir total schwer getan, wenn da wer sterben musste. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt so was Dramatisches gewesen ist. Nein. Im letzten war das schon ganz anders. Ich habe gemerkt, Geschichten tragen sich manchmal nur durch dramatische Ereignisse weiter. Man lernt unheimlich viel von anderen, weil man vielleicht auch andere Dinge liest, nicht nur die Bestsellerlisten rauf und runter, sondern auch mal ein bisschen über den Tellerrand guckt und Self-Publisher-Bücher liest, wo Leute ganz tolle Dinge veröffentlicht haben, die aber so zwischen den verschiedenen Genres sind, dass die in keinen großen Verlag Eingang finden. Und da habe ich mich schon entwickelt. Also da habe ich unheimlich viel Mut entwickelt, auch mal Köpfe rollen zu lassen.
Überträgt sich dieser Mut auch aufs Privatleben? Oder also, dass man insgesamt selbstbewusster dann durchs Leben geht, weil man sowas Tolles geschaffen hat?
Ja, das kann ich gerade bei dem letzten Buch jetzt so sagen, weil das so unheimlich gut angenommen wird und weil ich so viel angesprochen werde auf dieses Buch. Das macht schon was mit einem, auf jeden Fall. Trotzdem weiß man natürlich auch, das geht auch wieder vorbei. Ne? Ich müsste im Prinzip jetzt das nächste Buch schreiben.
Ja.
aber es macht schon was mit einem. Und das ist auch so, wenn ich an meine allererste Lesung denke, die ist jetzt 9 Jahre her, da hat meine liebe Kollegin mich aufgerufen, nach vorne zu kommen, hat mich vorgestellt. Ich war neu in dieser Autorengruppe. Mir haben so die Knie gezittert. Ich habe gedacht, ich falle gleich hier tot um. Das geht gar nicht. Und habe mich dann hingesetzt zum Lesen, weil ich gedacht habe, ich kann nicht stehen.
Ja, ich werde ohnmächtig.
Das hat sich im Laufe der Zeit wirklich gebessert. Wenn ich längere Zeit keine Lesung hatte, dann bin ich auch wieder nervös. Und ein bisschen Respekt vor der Situation, finde ich, sollte auch bleiben. Also ganz locker kann man da auch nicht dran gehen. Man muss das schon sehr ernst nehmen. Aber das ist natürlich anders geworden. Also ich kann ganz anders über meine Geschichten und Bücher erzählen, als ich das noch vor 9 Jahren konnte. Und da bin ich sehr viel lockerer geworden. Das ist auch so, dass zum Beispiel mit meiner Kollegin Michaela Schreier, wir moderieren immer unsere größte Lesung von der Kreativo. Dann müssen wir natürlich auch frei sprechen, unsere Kolleginnen ansagen und abmoderieren und was da alles zugehört. Das war im ersten Jahr, wie wir das gemacht haben, schon noch eine Herausforderung. Aber die Kollegin, die das sonst gemacht hatte, war krank geworden und wir sind einfach da so ins kalte Wasser gesprungen. Mittlerweile machen wir das schon ein paar Jährchen, 6, 7 Jahre, glaube ich. Und es macht mittlerweile Spaß. Es ist nicht nur Stress und Anstrengung, es macht wirklich Spaß, wenn man auch merkt, man kann die Leute, die Zuhörer mitnehmen in die Geschichten, in die eigenen Geschichten und auch in die Geschichten der Kolleginnen und Kollegen, die man dann vorstellt.
Ja. Du hattest vorhin erwähnt, dass du auch durchaus auf Zuruf Kurzgeschichten schreibst.
Das habe ich auch schon gemacht, ja. Dann ist dann meistens so, ja, das Konstrukt schon mal gegeben, dass es heißt, ja, zu dem und dem Thema eine Geschichte. Ich habe zum Beispiel mal eine Geschichte geschrieben für dieses Geocaching. Da hat mich jemand angefragt, ob ich eine Geschichte schreiben könnte. Die sollte nicht sehr lang sein, eine halbe Seite, aber es mussten ganz bestimmte Stichworte drin vorkommen, damit diese Geocacher ihre Punkte finden. Und das war auch eine interessante Erfahrung, sowas mal zu machen.
Eine Herausforderung.
Ja. Durchaus.
Ging das schnell von der Hand oder war das...
Also oft ist es so, dass es im Kopf erst eine ganze Zeit lang arbeiten muss und gären muss. Und irgendwann kommt dann so ein zündender Gedanke und dann schreibe ich das relativ schnell hin. Aber das vorher, das dauert schon ein bisschen. Und dann wird es natürlich noch 27 Mal überarbeitet, bis es so ist, wie ich das haben will. Das eigentliche Schreiben, das geht dann recht locker.
Ja. Hast du bestimmte Tageszeiten, die du so bevorzugst zum Schreiben oder bist du so da völlig frei und unabhängig?
Also da überfällt es mich eigentlich. Wenn ich so eine Idee habe, dann muss ich die direkt aufschreiben. Wenn ich dann überarbeite, das ist ja dann eher nicht so ganz kreativ, der Prozess. Das kann man schon zu jeder Tages- und Nachtzeit machen. Mhm. Aber ansonsten merke ich manchmal mitten bei der Hausarbeit, dass ich denke, ups, da ist eine Idee, jetzt muss ich mich sofort hinsetzen und da schreiben. Und wenn ich dann gerade nicht zu Hause bin, dann muss ich das in mein Handy tippen oder muss mir selbst eine Sprachnotiz schreiben, damit die Dinge nicht verloren gehen. Und dann suche ich mir eine ruhige Minute, wann ich das dann zu Papier bringen kann.
Das ist ja spannend. Das heißt, selbst wenn du jetzt unterwegs bist irgendwo und machst gerade mal einen Ausflug und oder gehst spazieren und es fällt dir was ein, dann wird sofort sozusagen das Handy gezückt und schnell die Gedanken eingesprochen, damit sie ja nicht wieder wegfliegen.
Genau.
Ja, Gedanken und Fantasie brauchen wir ja alle für unser Leben. Das ist ja so. Ja. Wie viele Gedanken und Fantasien hast du denn jetzt schon wieder, auch wenn dein jetzt gerade erst neu erschienener Roman so gut ankommt, schon auf einen weiteren Roman gelegt? Gibt es da schon wieder heimlich im Hinterstübchen was Neues?
Also ich habe in meiner virtuellen Schublade 4 oder 5 angefangene Projekte, wo sich manchmal das eine oder andere verselbstständigt und es sich weiterentwickelt. Aber momentan ist es eher so, dass mich ganz viele ansprechen und nach einer Fortsetzung von Ruma fragen.
Aha.
Wo ich mir auch schon Gedanken drum gemacht habe, wo ich auch mit meinen Söhnen, die ja Testleser waren, schon drüber diskutiert habe, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Da entwickeln sich im Moment Ideen. Und die schreibe ich nieder. Ob das dann was wird, das weiß ich noch nicht.
Oh, das ist ja auch ganz spannend. Da muss man ja aufpassen, dass man vielleicht nicht versehentlich die Geschichte der anderen schreibt, sondern dass es noch die eigene Geschichte bleibt. Also genau. Das stelle ich mir ja ganz schön schwierig vor. Ja.
Das stimmt, da muss man schon aufpassen. Auch, dass man nicht versehentlich irgendwas schreibt, was es schon gibt.
Ja.
Also Tolkien zum Beispiel, der hat ja diese Zwerge, Gimli, das ist ja das so, wie man sich Zwerge in so einem Fantasy-Roman vorstellt.
Ja.
Nun habe ich natürlich aufpassen müssen, dass meine Zwerge in meiner Ruma nicht so sind wie die Tolkien-Zwerge. Obwohl, ich muss sagen, ich hatte bei dem alten König Haldor immer so ein bisschen das Bild von Gimli im Kopf und habe dann ganz bewusst darauf geachtet, nein, so soll er nicht sein. Er muss schon noch ein bisschen anders sein vom Charakter her. Und das gelingt einem mal besser und mal schlechter. Und da ist es dann gut, wenn die Testleser da mal einen Finger drauflegen und sagen, hier, guck mal an die Stelle.
Ja.
Das ist irgendwie nicht so ganz so, wie es vielleicht sein sollte.
Ich finde es gerade hochinteressant, deine Geschichte, wie du erzählst, wie solche Geschichten tatsächlich entstehen oder solche Romane, dass es eben nicht damit getan ist, da einfach nur seine Gedanken so niederzuschreiben, sondern dass man tatsächlich eben auch von außen nochmal diesen Input braucht, um sozusagen so eine Runde Geschichte genau. daraus zu machen.
Ja, genau.
Und wie viel Mühe das auch macht, ohne dass die eigene Geschichte, die man ja im Kopf hatte, dabei verloren geht.
Ja, das stimmt. Letztendlich hat man ja als Autor natürlich das letzte Wort.
Ja.
Aber ich denke, man ist gut beraten, wenn man sich auch auf seine Ratgeber berufen kann und kann sagen, sagt mir ehrlich, was ihr dazu meint. Das nutzt mir überhaupt nichts, wenn einer sagt, ah, oh, tolle Geschichte, toll, toll, toll.
Mhm.
Mir hilft es weiter, wenn einer sagt, das ist gut, das ist nicht so gut.
Mhm.
Und dann auch ganz konkret sagt, was ihm gefallen hat und was ihm nicht gefallen hat.
Ja, und dann gehst du da nochmal drüber und überlegst, ob du es irgendwie anders formulierst oder verpackst.
Genau. Oder wenn es halt schon das Buch fertig ist, dass ich das dann fürs nächste Projekt mitnehme und dran denke, okay, da musst du drauf achten.
Ach, also Schreiben ist und bleibt ein hochspannender Prozess.
Ja, und es ist auch eine Entwicklung. Man entwickelt sich. Ja. Also wenn ich das erste Buch heute nochmal schreiben würde, ich glaube, ich würde vieles ändern. Mhm. Aber das war einfach damals der Stand meines Wissens und Könnens. Mhm. Und das ist so. Also bleibt es, wie es ist. Ich werde es nicht umschreiben.
Das ist ja, ich glaube, das ist ja das Schöne, dass man sich im Laufe der Zeit da ein Stück weit immer weiterentwickelt. Letztendlich ist das, denke ich, eigentlich bei allen Autoren, dass sie sich natürlich Stück für Stück immer weiterentwickeln, mhm. genauso wie du es gerade beschrieben hast. Du dich ja auch vom Typus her entwickelt hast, indem du jetzt ganz mutig auf die Bühne gehst und zusammen mit deiner lieben Kollegin eben die unterschiedlichen Autoren anmoderierst und sehr selbstständig und mit ganz breiter Brust dich jetzt hinsetzt und deine Lesungen hältst und eben nicht mehr kurz vor der Ohnmacht stehend.
Genau.
Also, bist du und bleibst du eher in der Fantasy oder Sci-Fi oder in diesem Genre verschrien oder wird es auch mal ganz was anderes geben? Denn du hast ja erwähnt, dass du deiner Schwester, als du klein warst, eben unter anderem auch selber ja natürlich kindgerechte Geschichten erzählt hast. Ist das für dich auch eine Option oder eher gar nicht?
Also ich habe mich schon in verschiedenen Genres probiert, in den Anthologien, da habe ich Krimis geschrieben oder auch Gedichte. Mhm. Es ist auch schon die eine oder andere eher kindgerechte Geschichte entstanden, aber ich habe das Gefühl, mit dem meine Kinder erwachsen geworden sind, habe ich auch diese Geschichten verlassen. Mhm. Also vor 10 Jahren hätte ich vielleicht eher eine Kindergeschichte schreiben wollen oder können. Heute gehen meine Interessen in andere Richtungen. Und ich würde auch gerne mal einen richtigen Science-Fiction-Roman schreiben. Das wäre schon noch ein Wunsch von mir. Aber da fehlt mir noch die zündende Idee. Und immer bei den großen Projekten merke ich, ich komme wieder zur Fantasy zurück. Es ist die Spiritualität, es ist die Magie, es sind diese fremden Welten, fremde Wesen, die mich faszinieren. Ich lese selber total gerne solche Bücher. Ich liebe solche Filme. Und ja, ich gehe durch die Natur und ich sehe überall Zwerge. Ne? Da ist ein Baumstumpf und dann, ach, der sieht ja aus wie ein Zwerg oder so. Und davon lasse ich mich inspirieren. Und genauso habe ich auch an der Rummequelle gesessen. Die ist von uns mit dem Fahrrad sehr gut zu erreichen. Das sind 3 oder 4 Kilometer. Und wenn man da sitzt, das ist so eine magische Stimmung da, dass man einfach das Gefühl hat, ja, die Rummenixe. Was erzählt die mir eigentlich für eine Geschichte? Und wie ist das passiert? Und ja, wie gesagt, diese Tafel, die war sehr kurz, diese Geschichte. Und das sind so die Punkte, wo ich meine Inspiration mitnehme und wo es mir dann auch leicht fällt, Fantasien zu entwickeln. Wenn ich jetzt in andere Genres gehe, wäre das wahrscheinlich mehr Arbeit.
Ja. Ja, man sollte mal das machen, was einem so am nächsten liegt.
Ja.
Das heißt, wir können uns noch auf mehr Fantasy und ja, so schöne Geschichte, vielleicht mit oder ohne Zwerge.
Genau.
Freuen. Ich bin sehr gespannt, was da vielleicht noch kommt. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute in Meine Geschichte für Martina haben Sie eben die Geschichte der Geschichtenschreiberin Melanie Buhl gehört. Ich freue mich sehr, dass du bei mir warst. Das war total toll.
Danke, dass ich da sein durfte.
Oh, sehr, sehr gerne. Wir haben ja heute auch sozusagen sowas wie eine Insta-Story im Radio gemacht. Es ist ja nichts anderes, dass wir hier Geschichten erzählen, in diesem Falle deine Geschichte vom Geschichtenschreiben. Und ich fand es sehr toll, wie du deine Geschichte hier den Hörerinnen und Hörern erzählt hast.
Es hat mir Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank. Es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich freue mich noch auf viele weitere spannende Geschichten, die mir hier bei Meine Geschichte für Martina irgendwann über den Weg laufen werden. Ja, jetzt hast du dir als Abschlusstitel noch von Creedence Clearwater Revival einen Titel gewünscht, der heißt Bad Moon Rising. So von der Überschrift her würde man sagen, oh, passt ja auch wieder wunderbar eigentlich so zu ihr. Es hat aber, glaube ich, noch einen anderen Hintergrund, ne?
Ja, mein Mann und ich sind ein Jahrgang. Wir sind letztes Jahr 50 geworden und haben eine große Party gemacht.
Ach, das stimmt
gemacht.
Gar nicht.
Doch, das stimmt also. Leider. Und das Bad Moon Rising war unser Eröffnungstanz auf unserer Party. Und immer wenn ich das jetzt im Radio höre, dann erinnert mich das an diese wunderbare Feier mit der ganzen Familie und Freunden. Und ja, es ist einfach ein schönes Lied. Und der Mond ist ja auch was Fantasy-Mystisches. Ja. Und irgendwie passte das letztes Jahr zu uns.
Ja, gut. Also, dann würde ich doch dir und natürlich auch deinem Mann jetzt sehr gerne diesen Titel von Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising zum Abschied spielen.
Danke.